Krader und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2: Katrin. Nachdem Ludwig die Nachricht erhielt, spritzte er sich etwas Wasser ins Gesicht, zog sich an und machte sich auf den Weg in das Krankenhaus, in das man Katrin nach ihrem Selbstmordversuch gebracht hatte. Er machte sich schlimme Vorwürfe, da er seit Tagen, oder war das Wochen, Monate, nicht mehr mit ihr gesprochen hatte. Selbstverständlich hatte er gespürt, dass sie depressiv war. Aber dass sie es so weit hatte kommen lassen, bedrückte ihn. Und auch der Gedanke an Gudrun lastete schwer. Sie war inzwischen 7 Jahre alt und ging bereits in die Schule. Wann hatte er das letzte Mal mit ihr gespielt? Wie würde sie die Ereignisse mit ihrer Mutter wohl wahrnehmen? Ludwig musste sich eingestehen, dass er ein schlechter Ehemann und Vater gewesen war. Für beide Familien. Die Arbeit im Labor hatte ihn zu sehr beansprucht. Als er in der Klinik ankam, nahm ihn gleich ein Arzt zur Seite. Ludwig sah schrecklich aus. Er war übermüdet, unrasiert und roch unangenehm. Sein Auftreten war ihm peinlich. Der Arzt musterte ihn eindringlich und rümpfte die Nase. »Sie sind also der Ehemann von Katrin Hochberger?«, fragte der Arzt. »Ja, das bin ich. Dr. Ludwig Hochberger, ich bin Kollege«, antwortete Ludwig. »Wie geht es meiner Frau?« »Naja, sie wird es überleben. Glücklicherweise wurde sie von ihrer Haushälterin rechtzeitig gefunden. Wir haben ihr noch rechtzeitig den Magen auspumpen können, ansonsten hätte es bei dieser Dosis auch anders ausgehen können.« »Gott sei Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.« »Nering, ich bin der diensthabende Psychiater. Wussten Sie denn von den Selbstmordabsichten Ihrer Frau?« »Selbstverständlich nicht. Sie litt noch immer unter dem Tod unseres kleinen Sohnes. Sie schlief schlecht und nahm gelegentlich Tabletten, um etwas zur Ruhe zu kommen. Aber das, wissen Sie, ich hatte die letzte Zeit unglaublich viel zu arbeiten, aber das hätte ich doch merken müssen«, fragte Ludwig mehr an sich selbst als an den Arzt gerichtet. »Tja, Herr Hochberger, sei es wie es ist, sie wird das überleben. Aber dass eine so schwere Depression wie die ihrer Ehefrau nicht bemerkt wurde, darf einen doch etwas verwirren.« »Besten Dank, Herr Kollege, für die tröstenden Worte«, sagte Ludwig mit sarkastischem Unterton. »Darf ich jetzt zu ihr?« »Nein, tut mir leid, aber das dürfen Sie nicht«, antwortete der Arzt trocken. »Ihre Frau hat uns explizit mitgeteilt, dass sie nur von ihrem Vater, Herrn Gerald Boots, besucht werden möchte.« Ludwig starrte fassungslos auf den Arzt. »Wie? Mir als Ehemann wird der Krankenbesuch meiner eigenen Frau untersagt?« »So ist es. Ihre Frau ist vollständig orientiert. Sie ist durchaus in der Lage, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das müssen wir respektieren. Als Kollege muss ich Ihnen das wohl nicht weiter erklären.« Ludwig atmete einmal tief ein und aus. Er wollte gerade zu einer Schimpftirade ansetzen, überlegte es sich dann jedoch anders. Er schüttelte den Kopf, drehte ab und verließ frustriert das Krankenhaus. Anschließend fuhr er nach Hause, um nach seiner Tochter zu sehen. Als er ankam, war Gudrun in der Schule. Er ließ sich die Ereignisse des Morgens von Frau Germer berichten. Dann nahm er eine Dusche, rasierte sich und gönnte sich ein ausgiebiges und langes Frühstück. Er nahm sich vor, seine Tochter abzuholen. Frau Germer musste ihm den Weg beschreiben, da er nicht mal wusste, wo die Schule lag. Als er gerade aufbrechen wollte, klingelte das Telefon. Sein Schwiegervater wollte mit ihm sprechen. »Ludwig, da bist du ja«, begann Boots. Um die Zeit zu Hause, in seiner Stimme klang ein vorwurfsvoller Unterton mit. »Ach, Gerald, hast du es also auch schon mitbekommen?«, fragte Ludwig. »Was? Dass du jetzt endlich den Durchbruch geschafft hast? So langsam reißt mir nämlich der Geduldsfaden. Die ganze Belegschaft zerreißt sich schon das Maul über deine endlosen und scheinbar auch sinnlosen Versuche. Ab jetzt können sie sich das schenken«, sagte er emotionsfrei. »Gestern Abend gelang mir der Durchbruch. Wir können jetzt endlos Zellkulturen herstellen.« »Puh, hörst du den Stein plumpsen, Schwiegersohn?« »Wusste ich doch, dass du es schaffst. Wann legen wir mit der Produktion los? Es wird etwas dauern, aber die entscheidenden Probleme sind gelöst. Gratuliere, Ludwig. Weiter so. Dann schreib mir eine kurze Zusammenfassung und bring das Ganze am besten noch heute bei mir vorbei. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Von der Geschichte mit Katrin hast du dann wohl gar nichts mitbekommen.« »Nein? Was ist los mit ihr?« »Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Mit Tabletten.« Am anderen Ende der Leitung herrschte kurz Stille, bevor Boots weitersprach. »Ach, diese Katrin. Schon als Kind hat sie immer nur Ärger gemacht. Ist es schlimm?« »Laut dem behandelnden Arzt ist die körperlich über den Berg. Nur scheint sie halt unter einer schweren Depression zu leiden. Warst du bei ihr?« Jetzt dauerte es eine Weile, bevor Ludwig antwortete. »Nein. Sie verweigert mir den Besuch. Nur du darfst zu ihr. Die Katrin. Zu Ludwigs Verwunderung lachte Bozen laut auf. Muss sie wieder mal ihren Kopf durchsetzen. Aus lauter Sturheit verbietet sie dir den Besuch. Ich, ausgerechnet ich, bin der Einzige, der sie besuchen darf? Aber Ludwig, ich sag's dir, mit den Ehefrauen hast du nur Ärger. Nichts als Ärger, meine Güte. Na gut, dann besorgen wir ihr halt einen Seelenklempner, damit wieder Frieden einkehrt. Ludwig war sprachlos. Er hatte sich selbst Vorwürfe ob seiner Vernachlässigung der Familie gemacht, aber das, was sein Schwiegervater an Gefühlskälte bot, überraschte ihn dann doch. Pass auf, ich fahre später ins Krankenhaus und kümmere mich um alles. Ich besorge dir den besten Psychiater der Stadt. Werde mich doch nicht lumpen lassen, fuhr Boots fort. Du denkst aber an deinen Bericht, Ludwig. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, mit den ersten Testreihen unseres neuen Wundermedikaments zu beginnen. Wir sehen uns dann am Nachmittag bei mir im Büro. Ja, bis dann, sagte der weiterhin verwirrte Ludwig und legte auf. Anschließend wandte er sich Frau Germer zu. Frau Germer, rief er, ich muss leider gleich nochmal in die Firma. Wenn Sie bitte doch Gudrun abholen. Ich versuche dann abends so früh wie möglich wieder da zu sein. Ist gut, Herr Doktor, antwortete Frau Germer aus der Küche. Wird erledigt. Ludwig fuhr wieder in die Firma und tippte den gewünschten Bericht. Anschließend marschierte er zum Büro seines Schwiegervaters. Ludwig, ich bin so froh, dass es nun endlich geklappt hat, empfing ihn stürmisch und breit lächelnd Boots. Die Mitarbeiter im Labor haben mir vorhin deinen Erfolg bestätigt. Die können das selbst nicht glauben. Grüß dich, Gerald. Hier ist der Bericht, sagte Ludwig gestresst und legte die getippten Seiten auf Boots Schreibtisch. Weißt du was Neues von Katrin? Don't worry, wie der Amerikaner sagt. Alles in Ordnung. Ihre Stimmung könnte etwas besser sein. Und irgendwie hat sie auf dich einen Groll. Hat sie von ihrer Mutter. Die war auch selten zufrieden. Gott sei Dank. Wann kann sie entlassen werden? So in etwa 2 Wochen. Man will beobachten, ob sie seelisch stabil ist. Und dann soll bereits jetzt schon die Therapie beginnen. Ich habe einen absoluten Top-Psychiater besorgen können. Angeblich der Beste. Er war sogar für ein ganzes Jahr in den USA, um sich dort weiterzubilden. Hört sich gut an, Gerald, sagte Ludwig erleichtert. Aber ich hätte mich wirklich mehr um Katrin kümmern sollen. Ach was, Ludwig. Du bist ein vielbeschäftigter und erfolgreicher Wissenschaftler. Jeder hat seinen Part zu erfüllen. Zigarette? Ludwig lehnte dankend ab, während Boots sich eine anzündete. Er inhalierte tief, bevor er weitersprach. Es geht jetzt wie folgt weiter, Schwiegersohn. Katrin wird mit Hilfe ihres Psychiaters, Dr. Niemeyer oder so heißt er, wieder gesund. Du siehst, dass die Produktion anlaufen kann, ja? Ich kümmere mich ums Business. So leicht können die Dinge manchmal sein. Wäre schön, Gerald. Jetzt komm, jetzt ruh dich mal aus. Schau zu Gudrun und dann geht es morgen in alter Frische weiter. Einverstanden? Boots klopfte Ludwig auf die Schulter und geleitete ihn mit einem breiten Lächeln hinaus. Zur gleichen Zeit lag Katrin in ihrem Krankenbett und dachte über ihr bisheriges Leben nach. Sie wollte sterben, aber sie war gescheitert. Erneut hatte sie versagt, wie schon so oft zuvor in ihrem Leben. Früher war sie das verwöhnte Einzelkind eines reichen, aber skrupellosen Unternehmers, dessen Aufstieg auf dubiose Geldquellen und Methoden beruhten. Ihre Mutter kannte sie Zeit ihres Lebens nur als heimliche Alkoholikerin. Sie war betrunken, weil sie frustriert war und war frustriert, weil sie betrunken war. Intimere Gespräche, die sich Katrin oft sehnsüchtig wünschte, waren nicht möglich. Und als ihre Mutter in einem der letzten Bombenangriffe auf München ums Leben kam, schien ihr niemand nachzutrauern. Vielleicht war dies normal im Krieg. Das Sterben gehörte dazu, aber keinerlei Trauer von niemandem. Nach dem Tod ihrer Mutter verspürte sie jedoch die Verpflichtung, sich stärker um ihren Vater zu kümmern. War er doch nun alleine in schwierigen Zeiten. Er nahm die Hilfe Katrins an. Aber wie hatte er es ihr gedankt? Gar nicht. Er nutzte sie nur mehr aus. Er schmückte sich mit ihr, wenn er sich mit seinen widerlichen Geschäftspartnern und Freunden traf. Dann kam Ludwig. Ludwig war jung, ehrgeizig und gut aussehend. Aber kaum, dass sie mit ihm zusammen war, wurde auch er von ihrem Vater ausgenutzt und vereinnahmt. Plötzlich zählte nur noch der Erfolg. Gefühle waren zweitrangig. Nicht mal der schreckliche Tod von Paul schien meine beiden eine Regung hervorzurufen. Und nun? Wäre das alles nicht schon schlimm genug, offenbarte ihr Ludwig auch noch unbeabsichtigt sein Doppelleben. Er hatte eine andere Frau, sogar ein Kind mit ihr. Was blieb da für sie übrig? Gudrun? Ja, Gudrun war da. Aber die mochte ihren Vater mehr als sie. Bald würde Gudrun ihre Mutter nicht mehr brauchen. Und der kleine Paul wurde ihr genommen. Sie empfand sich als nutzlos, lästig und unbeliebt. Nur noch Ballast. War da nicht der Tod die einzige vernünftige Lösung? Was sollte sie an diesem Zustand ändern, solange sie noch am Leben war? Sogar zum Sterben bin ich zu blöd, dachte sie und fing an zu weinen. Die Behandlung durch Dr. Niemeyer begann 2 Tage nach Katrins Suizidversuch. Der Doktor war groß, hatte hellbraunes Haar, strahlendbraune Augen und ein offenes Lächeln. Auf Katrin wirkte er mehr wie ein US-amerikanischer Filmstar als wie ein deutscher Arzt. Er begrüßte sie überschwänglich und war ihr sofort sympathisch. Obgleich sie das Gefühl hatte, dass er nicht immer bei der Sache war, hörte ihr doch mit seinem sanften Lächeln auf den Lippen zu. Nur als sie ihm die Medikamente nannte, die sie bisher zur Therapie der Schlaf- und Ruhelosigkeit eingenommen hatte, fragte er nach der Dosierung und verzog etwas angewidert das Gesicht. Ansonsten ließ er sich Zeit und unterbrach sie nicht. Nach etwa 20 Minuten des Zuhörens begann er mit seinem Fazit. Liebe Frau Hochberger, ich bin froh, dass Sie Ihren Suizidversuch überlebt haben und dass ich Sie nun behandeln darf. Die Art und Weise, wie die bisherige Therapie erfolgte, ist, gestatten Sie mir den Ausdruck, Quacksalberei. Schlaftabletten helfen, wenn man nicht einschlafen kann, aber doch nicht zur Dauertherapie einer Depression. Er fuhr sich mit der Hand durch das Haar und legte sich gemütlich auf seinen Stuhl zurück. Andererseits darf man sich ja fast beglückwünschen, dass Ihnen bisher die Psychoanalyse erspart geblieben ist. Das sind Vorkriegsmethoden, die ewig Zeit in Anspruch nehmen und nur selten Erfolg bringen. Wissen Sie, Frau Hochberger, inzwischen weiß man sehr genau, wie es zu Ihrer Krankheit kommt. Es sind falsche Leitungen im Gehirn, die sozusagen einen Kurzschluss auslösen können. Wenn man diese Leitungen kappt, ist die Krankheit besiegt. So einfach ist das. Katrin blinkte ihn interessiert an. Das heißt, dass die Depressionen nicht auf dem Verlust meines Sohnes und dem Kummer mit meinem Mann beruhen? Nicht direkt, Frau Hochberger, nicht direkt. Haben wir denn nicht alle bei Zeiten Kummer und Ärger? Schicksalsschläge verstärken das, was schon lebenslang vorhanden ist. Es sind Auslöser. Die Ursache liegt woanders, sagte Dr. Niemeyer. Er packte jetzt wieder sein Filmstar-Lächeln aus. Und jetzt, der Doktor? Fragte Katrin. Oh, wir kappen die falschen Leitungen, Frau Hochberger. So wie wir ein Geschwulst entfernen würden. Wir machen eine Lobotomie, ein kleiner chirurgischer Eingriff. Das Ganze erfolgt über die Augenhöhle und wird keinerlei Spuren hinterlassen. Sie brauchen nicht besorgt sein. In Amerika ist es inzwischen ein Standardeingriff. Da ist man schon viel weiter in der Medizin. Und das hilft gegen die Melancholie und die Antriebslosigkeit? Ja, mit absoluter Sicherheit. Wir können den Eingriff gleich für Anfang nächste Woche planen. Noch während Ihres stationären Aufenthalts. Soll ich den Eingriff Ihrem Ehemann noch erläutern? Nein, sagte Katrin kurz und trocken. Das will ich nicht. Es ist mein Körper und meine Therapie. Mein Ehemann soll sich da raushalten. Na dann? Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Hochberger, das kriegen wir hin. Er beugte sich vor zu Katrin, lächelte sie an und tätschelte ihre Hand. 3 Tage später fand der Eingriff statt. Weder Boots noch Ludwig wurden informiert. Katrin wurde am Morgen der Operation in einem speziellen Untersuchungsraum gebracht. In dem Raum wurde sie von 2 Krankenschwestern erwartet. Katrin musste ein Patientenhemd anziehen, jeglichen Schmuck ablegen und sich auf eine harte Liege legen. Sobald sie lag, wurden ihr beide Hände und die Füße mit einer speziellen Vorrichtung fixiert. Es waren Lederbänder, die mit einem Ende fest am Rahmen der Liege fixiert waren. Am anderen Ende waren Schlaufen, mit denen Fuß- und Handgelenke umwickelt wurden. Katrin fühlte sich hierbei sichtlich unwohl. »Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Hochberger, das ist nur zu Ihrem Schutz«, versicherte ihr eine der beiden Schwestern, die Katrins Aufregung wohl bemerkte. Anschließend betrat Dr. Niemeyer mit seinem charmanten Lächeln den Raum. »Guten Morgen, die Damen«, sagte er zu den Schwestern. »Guten Morgen, Frau Hochberger. Alles in Ordnung soweit?«, fragte er Katrin. Katrin nickte ihm etwas verunsichert zu. »Haben wir alles vorbereitet?« »Alles wie von Ihnen gewünscht, Herr Doktor«, antwortete eine der Krankenschwestern. »Schön, dann legen wir los.« Katrin wurde jetzt noch zusätzlich ein Gummiband um die Stirn geschnallt. An beiden Schläfen konnte sie den kalten Stahl von 2 Elektroden spüren, die seitlich in das Band eingelassen waren. Die 2. Schwester schaltete im Eck des Zimmers ein etwa 1 Meter hohes Gerät ein, das beunruhigend zu brummen begann. »Alles gut, Frau Hochberger, keine Sorge«, beruhigte die 1. Schwester Katrin und streichelte ihr sanft die Wangen. Währenddessen wurde von der 2. Schwester 2 Stecker, die über Kabel an der brummenden Maschine hingen, mit den Elektroden an ihrer Schläfe verbunden. »Es kann jetzt vielleicht etwas unangenehm werden«, sagte Dr. Niemeyer. Im gleichen Moment spürte Katrin einen heftigen Blitz durch ihren Körper fahren. Schlagartig verkrampfte sich jeder einzelne Muskel. Zusätzlich zur Fixierung hielt sie in diesem Moment die 1. Schwester am Oberkörper fest. Dann verlor Katrin das Bewusstsein. Sie kam langsam wieder zu sich, hob den Kopf hoch und wollte die Schwester fragen, was ihr eigentlich vor sich geht. Im gleichen Moment ging die gleiche Prozedur wieder erneut los. Es folgte ein drittes und ein viertes Mal. Schließlich blieb sie regungslos liegen. Der Doktor klatschte ihr links und rechts auf die Wangen. Eine Reaktion Katrins blieb aus. Als nächstes wurde an der Liege ein mit einem grünen Tuch abgedeckter Tisch herangerollt. Auf dem Tuch lag ein Instrument, das einem etwa 30 cm langen stählernen Nadeln mit Haltegriff entsprach, ähnlich eines Eispickels mit überlanger Spitze. Der Doktor nahm das Instrument in seine rechte Hand. Mit den Fingerspitzen der linken Hand hob er Katrins rechtes Augenlid an, führte das Instrument entlang des oberen Rands des Augapfels ein. Als er die knöcherne hintere Begrenzung der Augenhöhle erreichte, reichte ihm die erste Schwester einen Hammer. Die zweite Schwester fixierte mit beiden Händen Katrins Kopf. Der Arzt wechselte nur die Hände, hielt mit der linken Hand den Griff des Instruments, nahm mit der rechten Hand den Hammer und schlug mit einem kurzen Schlag das Instrument durch den Knochen. Anschließend schob er es noch weitere 5 cm vor in Katrins Gehirn. Sodann bewegte er das Instrument zunächst horizontal hin und her. Dann kippte er den Griff nach oben. Es gab erneut ein Knacken, als der Knochen der Augenhöhle weiter aufbrach. Der Doktor nickte zufrieden und führte ähnliche Hebelbewegungen in der vertikalen Achse durch. Anschließend zog er die Spitze aus Katrins Gehirn und wiederholte die gleiche Prozedur über Katrins linkem Auge. Der gesamte Eingriff dauerte weniger als 10 Minuten. So, das war es, sagte er zufrieden zu den Schwestern. Schnell und wirkungsvoll. Es wundert mich, dass die Lobotomie in Deutschland so selten durchgeführt wird. Die Schwestern blickten voller Bewunderung auf den Doktor. Er schenkte ihnen ein stolzes Lächeln. Sie können den Stromgenerator abschalten und das Instrument reinigen. Die Patientin darf wieder auf Station. Ich werde sie nachmittags visitieren, sagte er, zog seinen Kittel an und verließ den Raum. Als Katrin am Nachmittag wieder zu sich kam, ging es ihr eher bescheiden. Sie spürte am ganzen Körper einen Muskelkater und hatte schreckliche Kopfschmerzen. Über Stirn und Augenpartie lag ein feuchtes, kühlendes Tuch. Sie entfernte das Tuch und sah nur verschwommene Bilder. Etwas stimmte nicht. Sie war nicht in der Lage, klar zu denken. Sie stöhnte und machte schmatzende Bewegungen mit ihrem Mund. Kurz spürte sie ein Ziehen in ihrem Bauch. Dann wurde es wieder warm. Es folgte ein seltsamer Geruch. Sie drehte sich in ihrem Bett auf die Seite, machte weiter ihre Schmatzbewegungen und starrte durch die seitlich am Bett angebrachten Gitterstäbe ziellos in den Raum. Ab diesem Tag waren bei Katrin die Melancholie und die trüben Gedanken verschwunden. Ansonsten war die Lobotomie misslungen. Nicht nur, dass in Katrins Frontalhirn durch die schneidenden Bewegungen schwere Schäden gesetzt wurden, es wurden zudem Gefäße verletzt, die zu einer Gehirnblutung führten. Katrin war jetzt schwer behindert. Sie konnte nicht mehr alleine das Bett verlassen, war inkontinent für Stuhl und Urin, musste gefüttert werden und hatte das intellektuelle Niveau eines Kleinkinds. Trotz des offensichtlichen Misserfolgs führte Dr. Niemeyer den Eingriff bei 10 weiteren Patienten durch, bis ihm die Ärztekammer mit dem Entzug der Approbation drohte. Für ihn war es Neid und Missgunst der Kollegen. Beleidigt zog er die Konsequenzen und verließ München. Er ging in die Schweiz und eröffnete in Zürich eine Privatpraxis für Psychiatrie mit Fokus auf der klassischen Psychoanalyse. Seine wohlhabende Klientel schätzte den deutschen Doktor sehr, nahm er sich doch ausreichend Zeit, war sympathisch und gut aussehend. Er veranschlagte pro Patient wöchentliche Therapiesitzungen über Monate. Davon konnte er gut leben und wurde wohlhabend. Lobotomien führte in der Schweiz nicht mehr durch. Der Lehrer Dr. Niemeyers war während seiner Zeit in Amerika ein gewisser Dr. Walter Freeman. Er war über Jahre ein Protagonist der Lobotomie und praktizierte die Methode trotz aller Bedenken und Proteste der Fachwelt bis in die 60er Jahre hinein. Ohne auch nur den geringsten wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit der Methode geliefert zu haben, hat er etwa 3000 Patienten auf diese Weise behandelt, bei vielen damit schwere bleibende Schäden verursacht. Als Ludwig von dem Ereignis hörte, war er zunächst wütend. Wütend auf den Arzt, der den Eingriff durchführte, wütend, dass man ihn nicht informiert hatte und wütend auf sich selbst, dass er Katrin so vernachlässigt hatte. Er wollte sich ab sofort verstärkt um Katrin kümmern. Aus dem Krankenhaus wurde sie in ein Pflegeheim am Alpenrand verlegt. Jedes Wochenende wurde sie dort von Ludwig besucht. Er half mit bei der Pflege. Hin und wieder setzte er Katrin in den Rollstuhl und unternahm ausgedehnte Spaziergänge mit ihr. Die Pflegekräfte im Heim bewunderten Ludwig für seinen Mut, seine Zuverlässigkeit und seine Zuneigung zu Katrin trotz ihrer schweren geistigen Behinderung. Die Pflegekräfte wussten allerdings nichts von seinem Doppelleben. Die Beziehung zu Eva an den Wochentagen hielt weiter Bestand. Viel zu wichtig war sie den beiden. Er verbrachte jetzt nahezu jeden Abend und auch die Nacht in Evas Wohnung. Dass Eva und Herbert zu ihm in den größeren Bungalow nach Unterhaching ziehen, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ludwig wollte nur etwas warten, vor allem Gudrun zuliebe. Boot nahm die Behinderung seiner Tochter relativ gelassen. Zunächst dachte er, eine Klage gegen das Krankenhaus anzustreben, ließ dann aber nach Rücksprache mit seinem Anwalt Mehringer davon ab. Er befürchtete die mögliche negative Berichterstattung durch die Presse. Und Gudrun? Gudrun kam in ein Internat. Von Ludwigs Zweitfamilie wusste sie weiter nichts, noch nichts. Beginnend mit dem Schuljahr musste sie am Wochenende die Nachmittage nahezu immer mit Ludwig im Pflegeheim verbringen. Ihrer behinderten Mutter die Hand halten und das Bild der heilen Familie wahren. Gudrun begann zu dieser Zeit, ihren Vater zu hassen.